Stell dir vor, du lockst dich in ein gewaltiges Multiplayer-Videospiel ein. Also so ein riesiges Open-World-Szenario.
Mhm. So ein Spiel, in dem es eigentlich gar keine vorgefertigten Levels gibt, oder?
Genau, ja. Die Grundidee dieses Spiels ist total simpel. Jeder Nutzer ist gleichzeitig auch Entwickler.
Ah, okay, verstehe.
Also wenn du mit anderen interagierst, wenn ihr Regeln aufstellt oder Handel treibt oder meinetwegen Städte baut, dann seid ihr diejenigen, die den Code der Welt schreiben.
Mhm. Ihr seid quasi alle Co-Autoren von dieser Realität.
Exakt. Ihr seid die Co-Autoren. Aber dann stell dir vor, plötzlich stellst du fest, deine Werkzeuge funktionieren nicht mehr.
Oh, das ist dann natürlich ein Problem.
Ja, massiv. Du kannst auf einmal keine Blöcke mehr setzen. Jemand anderes hat sich heimlich die Admin-Rechte gesichert.
Und den Code quasi einfach umgeschrieben.
Ganz genau. Den Code umgeschrieben und dich und alle anderen zu bloßen NPCs degradiert.
Zu passiven Nebenfiguren sozusagen.
Ja, einfach nur noch Kulisse. Eine Kulisse, deren Form längst von so einer unsichtbaren Elite diktiert wird.
Und in dem Moment verschwindet die Illusion der Freiheit ja völlig.
Total.
Weil du läufst zwar noch durch diese Welt, aber die architektonischen Grenzen, also auch die ökonomischen Regeln, das ist alles vorgegeben.
Mhm.
Sogar die Ziele, denen du nachjagst, sind dann ein geschlossenes System, das von außen kontrolliert wird. Du gestaltest halt nicht mehr, du wirst gestaltet.
Und genau um diesen gewaltsamen Verlust der Gestaltungsmacht, darum geht es in unserem heutigen Deep Dive.
Ein wirklich heftiges Thema heute.
Ja, absolut. Wir analysieren nämlich ein Dokument, das liest sich teilweise wie das geleakte Handbuch einer radikalen Untergrundbewegung.
Das kann man wohl sagen, ja.
Es trägt den Titel Die Politik des Schönen. Der Autor ist ein gewisser Ares Blütenrein und er richtet diese Zeilen direkt an seine sogenannten Comrades.
Also an seine Kameraden oder Weggefährten.
Genau. Und die uns vorliegenden Fragmente, die sind auf das Frühjahr 2025 datiert. Konkret auf den 8. März und den 28. April.
Mhm.
Was dabei total auffällig ist, ist der Status des Textes. Das ist nämlich ein Work in Progress, das mit einem extrem scharfen Urheberrechtshinweis von Henrik Dücher versehen ist.
Ja, alle Rechte vorbehalten, das steht da ganz explizit.
Richtig. Es wirkt echt so, als hätten wir hier Eingriff in so ein noch unfertiges, aber hochexplosives, konzeptionelles Arsenal.
Und dieser unfertige, fast schon rohe Charakter des Dokuments, der spiegelt sich ja auch extrem in seiner intellektuellen Bandbreite wider.
Wie meinst du das genau?
Naja, Blütenrein konstruiert hier keine gewöhnliche politische Theorie. Er schmiedet da eher eine Waffe aus sehr unterschiedlichen Disziplinen.
Ah, okay.
Er verbindet nämlich die moderne europäische Kunsttheorie mit der antiken griechischen Philosophie.
Das ist schon eine wilde Mischung.
Ja, und er zieht daraus dann weitreichende, ja, man kann schon sagen, geradezu militante Schlüsse für die reale politische Machtverteilung.
Lass uns das mal aufröseln, weil das klingt jetzt erstmal nach viel akademischem Überbau.
Ja, lass uns das Schritt für Schritt machen.
Um zu verstehen, warum Blütenrein überhaupt über Politik und Macht spricht, müssen wir uns ansehen, wie er die Gesellschaft grundsätzlich definiert. Er greift da auf einen sehr zentralen Begriff zurück, von dem Künstler Joseph Beuys, nämlich die soziale Plastik.
Ah, die soziale Plastik. Ja, das ist ein Schlüsselkonzept hier.
Weil, wenn ich an Kunst denke, habe ich normalerweise ein Gemälde im Museum vor Augen. Oder vielleicht eine Statue.
Klar, das ist das klassische Bild.
Aber hier geht es um etwas völlig anderes, oder?
Ja, total. Die soziale Plastik ist quasi die totale Entgrenzung des Kunstbegriffs.
Okay.
Beuys hat ja diesen berühmten Satz geprägt, jeder Mensch ist ein Künstler.
Stimmt, den kennt man eigentlich.
Und Blütenrein macht genau diesen Satz zum Fundament seines gesamten Manifests.
Das bedeutet dann also, dass das menschliche Zusammenleben selbst das Material ist?
Ganz genau. Jedes Gesetz, das wir verabschieden, jede wirtschaftliche Struktur, die wir irgendwie tolerieren.
Oder auch jedes Gespräch, das wir führen.
Ja, all das sind Formungsprozesse. Blütenrein sieht die Gesellschaft als so einen gigantischen, weichen Klumpenton.
Ein Klumpenton, das ist ein gutes Bild.
Und an diesen Ton kneten wir alle durch unsere bloße Existenz ununterbrochen herum.
Also, wenn wir da zu unserer Multiplayer-Analogie vom Anfang zurückkehren, die soziale Plastik ist dann quasi der offene Quellcode unserer Realität.
Exakt so kann man das sehr gut übersetzen.
Das heißt, wenn ich zur Wahl gehe, debattiere oder meinetwegen eine Bürgerinitiative gründe, dann setze ich einen neuen Block in diese Welt.
Richtig, du formst mit.
Gesellschaft ist also nie ein passiver Zustand, den man einfach nur erträgt. Es ist ein ständiger, aktiver Schöpfungsprozess.
Und genau hier wird's in dem Text wirklich interessant.
Weil?
Weil, wenn jede soziale Interaktion ein kreativer Akt ist, dann ist diese Definition von Kunst plötzlich kein ästhetisches Luxusproblem mehr.
Sondern eine hochpolitische Angelegenheit.
Absolut. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erkennen wir die brutale machtpolitische Dimension dahinter.
Also die Frage, wer überhaupt mitkneten darf.
Genau. Wer die soziale Plastik formt, der bestimmt ja, was die Menschen als Realität wahrnehmen.
Als Realität, als Wahrheit und vielleicht sogar als unabänderliches Gesetz.
Richtig. Wer den Zugang zu diesem Ton kontrolliert, der kontrolliert im Grunde die komplette Gesellschaft.
Die Frage, wer an diesem Kunstwert arbeiten darf, ist also im Endeffekt die ultimative Frage nach der Macht.
So sieht Blütenrein das ja.
Und seine Antwort auf die Frage, wer momentan an unserem Kunstwerk arbeitet, die fällt ja extrem finster aus in dem Text.
Das kann man laut sagen, ja. Er zeichnet da ein sehr düsteres Bild.
Er blickt auf die Gegenwart und sieht eben keine freie Community von Entwicklern. Er sieht eine totale Entführung des Systems.
Er nutzt dafür ja auch einen ganz spezifischen, sehr harten Begriff.
Ja, die Arretierung. Das bedeutet im Grunde Stillstand. Also eine komplette Blockade.
Mhm.
Er schreibt an einer Stelle, die soziale Plastik leide unter einer, und das ist jetzt ein Zitat, nihilistischen Fremdbestimmung.
Ein schwerer Begriff, ja.
Und einer anti-evolutionären Verzweckung. Beides sehr wuchtige Wörter.
Ja, er spart da nicht an scharfer Kritik.
Bei was heißt das jetzt konkret? Wie genau manifestiert sich diese Blockade in der Praxis, also für den einzelnen Spieler auf unserem Server?
Es bedeutet im Grunde, dass eine kleine Elite die Admin-Rechte komplett an sich gerissen hat.
Okay, und wer ist diese Elite laut ihm?
Er benennt diese Akteure im Text wirklich sehr deutlich. Er spricht davon oligarchischen Gruppen.
Also extrem mächtige, wohlhabende Netzwerke.
Genau. Und er nennt auch die Fraktionen in den Parlamenten, die deren Interessen stützen.
Also die Politik mischt mit.
Ja, und dazu kommen dann noch Medienapparate, die das Ganze legitimieren sollen.
Wow, okay, das ist schon ein breiter Rundumschlag. Aber er geht noch weiter, oder?
Ja, das ist der Punkt, wo es wirklich krass wird. Er spricht sogar von paramilitärischen Milizen, die diese Machtverteilung physisch absichern.
Warte mal, paramilitärische Milizen. Das ist ein extremer Kontrast. Wir sprechen hier über Kunst und Schönheit und die soziale Plastik und plötzlich sind wir bei paramilitärischen Milizen.
Ja, was hier faszinierend ist, ist, wie er diese scheinbar getrennten Welten zusammenführt.
Wie meinst du das?
Naja, er beschreibt eine absolute feindliche Übernahme der Gestaltungsmacht. All diese Gruppen, also Oligarchen, Medien, paramilitärische Milizen, die haben die Formung der Gesellschaft gestoppt.
Und das ist diese Arretierung, von der er spricht.
Ganz genau.
Sie haben den Server quasi eingefroren. Niemand darf mehr bauen.
Ja, weil in ihren Augen ist das Kunstwerk fertig. Es dient ja aktuell perfekt ihren eigenen Machtinteressen.
Ah, okay. Also jede weitere Evolution der Gesellschaft, jede echte Veränderung, die gefährdet diese Macht und wird deshalb blockiert.
Richtig. Und das meint er mit dieser anti-evolutionären Verzweckung.
Verstehe.
Die Strukturen existieren einfach nicht mehr, damit die Menschheit sich frei entfalten kann.
Sondern?
Sie haben nur noch den einen Zweck, nämlich den Reichtum und die Macht dieser speziellen oligarchischen Gruppen zu erhalten.
Das erklärt natürlich auch diesen Vorwurf der nihilistischen Fremdbestimmung.
Mhm, genau.
Weil Nihilismus bedeutet ja die völlige Abwesenheit von tieferen Werten oder von höheren Zielen.
Ja.
Blütenrein sagt uns also quasi, die Leute, die gerade unseren Code schreiben, die glauben an überhaupt nichts.
Sie haben keine Vision für eine bessere oder schönere Gesellschaft.
Nein, sie wollen einfach nur das Monopol auf die Ressourcen behalten. Und die Medien und die ganzen Institutionen fungieren dabei als eine Art Firewall.
Eine Firewall, die uns einredet, dieser eingefrorene Zustand sei die einzig mögliche Realität, in der wir leben können.
Genau. Und wir werden dabei einfach zu passiven Konsumenten unserer eigenen Fremdbestimmung gemacht. Wir dürfen nicht mehr mitkneten.
Das ist seine schonungslose Diagnose der Gegenwart.
Ein System, das völlig sinnentleert ist, ja.
Und das nur durch so ein massives Netzwerk aus politischem, medialem und eben teils auch militärischem Druck am Leben erhalten wird.
Und aus dieser absoluten Erstarrung, aus dieser Arretierung, muss jetzt natürlich irgendwie ein Ausweg gefunden werden.
Richtig. Sonst wäre das Manifest an der Stelle zu Ende.
Ein klassischer politischer Revolutionär würde an dieser Stelle jetzt vielleicht dazu aufrufen, die Parlamente zu stürmen.
Oder das System mit einem Generalstreik komplett lahmzulegen.
Genau. Oder vielleicht eine neue radikale Partei zu gründen.
Ja.
Aber Blüthrein macht interessanterweise nichts davon.
Nein, er wählt einen völlig anderen Ansatz.
Er greift gefühlt ins oberste Regal der Metaphysik.
Ja, das kann man so sagen.
Er wendet sich an seine Comrades und beschwört als ultimatives Gegenmittel gegen diesen Stillstand eine Figur aus der antiken Philosophie.
Mhm.
Den Gott Eros.
Ja, den Gott Eros. Konkret bezieht er sich da auf Platons Dialog Das Symposium.
Und speziell auf die Lehren der Hohepriesterin Diotima.
Ich muss ehrlich zugeben, da habe ich beim ersten Lesen echt tief durchgeatmet. Das ist auch erstmal total kontraintuitiv.
Ja, voll. Wir sprechen hier gerade über brutale oligarchische Strukturen und paramilitärische Einheiten. Und die Lösung für all das soll ein griechischer Gott sein?
Diese Überraschung ist total verständlich. Vor allem, wenn man Eros jetzt nur als dieses literarische Motiv betrachtet.
Genau, die meisten denken da ja an Romantik oder an so kleine Engel mit Pfeil und Bogen.
Richtig, so ein bisschen kitschig vielleicht. Aber in Platons Symposion ist Eros eben kein Gott im herkömmlichen Sinne.
Okay, sondern?
Diotima erklärt Sokrates dort, dass Eros eigentlich ein Dämon ist.
Ein Dämon? Das klingt jetzt auch nicht viel besser?
Man muss das im altgriechischen Verständnis sehen. Da ist ein Dämon ein Mittler zwischen den Sterblichen und dem Göttlichen.
Ah, okay.
Eros symbolisiert bei Platon den fundamentalen Mangel, den der Mensch spürt. Und das daraus resultierende, fast schon rasende Verlangen, diesen Mangel irgendwie zu beheben.
Es geht also nicht um Liebe im Sinne von Pärchenromantik.
Nein, überhaupt nicht. Es ist der unstillbare Antrieb der menschlichen Seele nach Erkenntnis.
Nach Erkenntnis, nach Wahrheit und wahrscheinlich auch nach dieser absoluten Idee des Schönen.
Genau. Gegen diese kalte, nihilistische Fremdbestimmung der Eliten setzt Blüthrein also diese metaphysische Kraft des idealistischen Strebens.
Das heißt, Blüthrein benutzt Eros eigentlich als eine Art ideologischen Überschreibungscode.
Das ist ein exzellenter Vergleich.
Ja.
Wenn die Oligarchen den Server mit Nihilismus eingefroren haben, dann ist Eros dieser glühende, philosophische Virus, den Blüthrein jetzt in das System einspeisen will. Ja, er sagt seinen Comrades im Grunde, ihr könnt diese Übermacht nicht einfach mit logischen Argumenten oder mit besseren Steuergesetzen besiegen.
Das würde nicht reichen.
Nein, ihr braucht einen inneren Antrieb, der so gewaltig und so kompromisslos ist, dass er diese nihilistische Programmierung komplett durchbricht.
Er kennt also, dass Machtstrukturen, die auf reinem Zynismus basieren, nicht durch einen anderen Zynismus besiegt werden können.
Ganz genau. Diotimas Lehre vom Eros beschreibt ja so einen intellektuellen Aufstieg.
Wie sieht der aus?
Man beginnt mit der Liebe zu einer schönen Form. Dann erkennt man die Schönheit in allen Formen.
Mhm.
Dann steigt man auf zur Schönheit der Gesetze und Institutionen, bis man schließlich die abstrakte, absolute Idee der Schönheit selbst begreift.
Und Blüthrein fordert von seiner Avantgarde, von seinen Comrades, genau diesen Aufstieg.
Ja. Sie sollen sich komplett von dieser objektiven Idee der Schönheit leiten lassen.
Weil das macht sie dann theoretisch immun gegen die Verlockungen der Oligarchen.
Exakt. Wer von der Idee des absolut Schönen angetrieben wird, der lässt sich nicht einfach von Status oder Geld korrumpieren.
Das ist wirklich ein wahnsinnig faszinierender taktischer Zug. Er verwandelt ein rein metaphysisches Konzept in knallharte psychologische Kriegsführung.
Ja, das ist eine sehr treffende Beschreibung.
Die Comrades werden zu einer Art philosophischer Spezialeinheit programmiert.
Deren Loyalität eben nicht einer politischen Partei gilt, sondern einer kosmischen Idee von Schönheit.
Aber Philosophie hin oder her, selbst die unbestechlichste Truppe braucht ja konkrete Werkzeuge, um in der physischen Welt zu operieren.
Natürlich. Nur mit schönen Gedanken besiegt man keine Milizen.
Genau, wir können nicht einfach nur intensiv an das Schöne denken und hoffen, dass die Medienimperien sich in Luft auflösen.
Und genau an diesem Punkt kippt der Text dann von der reinen Philosophie in eine wirklich eiskalte organisatorische Härte.
Er wird da sehr konkret, ja.
Er fordert ein ganz spezifisches Instrument, um die soziale Plastik zurückzuerobern.
Die Bildung von sogenannten Wachsamkeitskomitees.
Richtig, das ist der Moment, in dem die Theorie dann wirklich den Boden der harten Realität berührt.
Und das ist auch der Punkt, an dem ich beim Lesen extrem gestutzt habe.
Ja, der Begriff hat es in sich.
Weil Das ultimative Ziel, das er ja ausgibt, lautet, und ich zitiere wieder, die Erreichung einer objektiv-idealistischen und ästhetisch autonomen Selbstbestimmung.
Mhm.
Und um diese Autonomie zurückzugewinnen, bedarf es dieser Komitees.
Ja.
Aber da muss ich jetzt scharf einhaken. Dieses Wort allein, Wachsamkeitskomitee, da schrillen bei mir sämtliche Alarmglocken.
Absolut verständlich.
Wir sprechen die ganze Zeit über Befreiung, über ein offenes Kunstprojekt, an dem alle mitwirken sollen.
Ja.
Und die Lösung dafür ist ein Komitee, das wachsam ist. Das klingt für mich extrem nach Überwachungsstaat.
Das wirft natürlich eine extrem wichtige Frage auf.
Nach Bürgerwehr oder ideologischer Polizei, nach Nachbarschaftswachen, die kontrollieren, wer von der Norm abweicht.
Ja, wie lässt sich so eine militante Struktur mit dem Ziel einer autonomen Selbstbestimmung vereinbaren? Das ist ein monumentales Paradoxon in diesem Text.
Balanciert er da nicht auf einer absoluten Messerschneide?
Er balanciert nicht nur, er stürzt sich quasi darauf. Aber Blütenrein ignoriert diese Gefahr nicht einfach.
Er kalkuliert sie ein.
Er argumentiert ganz klar aus der Logik eines asymmetrischen Konflikts heraus.
Okay, also David gegen Goliath.
Genau. Die Oligarchen, die Fraktionen und vor allem diese Paramilizen, die haben eine massive organisatorische und physische Macht.
Das stimmt ja.
Eine lose Gruppe von Idealisten, die nur schöne Gedanken hegt, die wird von dieser Maschinerie sofort zermalmt.
Ja, man kann einen hochgerüsteten Server-Admin halt nicht mit freundlichen Bitten entmachten.
Leider nein. Man braucht in dieser Logik Hacker, die genauso skrupellos agieren können.
Und in der Logik des Textes sind diese Wachsamkeitskomitees genau das.
Sie sind die strukturelle Gegenwehr, ja.
Ihre Funktion ist aber, laut der Quelle, nicht die Etablierung einer neuen Diktatur über das Volk, oder?
Nein. Laut Blütenrein ist ihr Endziel die systematische Zerstörung der bestehenden Blockade.
Sie sollen also diese Arretierung gewaltsam lösen.
Blütenrein positioniert sie als eine Art Immunsystem für die soziale Plastik.
Ein Immunsystem, okay.
Sie greifen die nihilistischen Fremdkörper, also diese oligarchischen Netzwerke, ganz gezielt an.
Um den ursprünglichen, gesunden Zustand der Gesellschaft wiederherzustellen, sodass wir alle wieder das Kunstwerk formen können.
Genau, das ist die Idee dahinter.
Es ist also quasi eine Art philosophisches Kriegsrecht, das da ausgerufen wird.
Mhm. Ja, eine temporäre eiserne Struktur,
die etabliert wird, um die Freiheit erst einmal überhaupt wieder zu ermöglichen.
Richtig, die Kontrolleure ausschalten, damit das Volk wieder selbst anfangen kann zu formen.
Das große Problem bei solchen historischen Notstandsmaßnahmen ist natürlich immer, dass diejenigen, die die Macht im Namen der Befreiung an sich reißen,
sie geben sie selten freiwillig wieder ab.
Genau, wer sagt uns denn, dass diese Komitees, wenn sie die Milizen erst einmal entmachtet haben, sich einfach auflösen?
Und dann sagen, so, ab jetzt darf wieder jeder mitkneten? Niemand sagt uns das.
Das ist doch ein massives Risiko.
Das ist die immense theoretische und praktische Gefahr dieses Konzepts, absolut.
Und wie löst Blütenrein das?
Er vertraut eben voll und ganz darauf, dass die treibende Kraft des Eros die Comrades davor bewahrt, selbst zu neuen Tyrannen zu werden.
Also diese unkorrumpierbare Liebe zur Idee des Schönen.
Ja. Weil ihr Antrieb idealistisch und nicht materiell ist, sollen sie immun gegen diesen typischen Machterhalt um seiner selbst willen sein.
Ein verdammt riskantes Spiel, würde ich sagen.
Ohne Zweifel.
Wow. Wir haben auf dieser Reise durch Blütenreins Fragmente jetzt wirklich die absoluten Extreme der politischen und philosophischen Theorie durchschritten.
Ja, das war ein ziemlicher Ritt.
Lass uns dieses komplexe Geflecht noch einmal in seiner ganzen Tragweite kurz betrachten.
Gern.
Wir begannen mit dieser eigentlich wunderschönen Idee von Joseph Beuys. Die Welt ist kein vorgefertigter Käfig.
Mhm.
Unsere Gesellschaft ist ein Multiplayer-Spiel, eine soziale Plastik. Und jeder von uns hat theoretisch das Recht und auch die Pflicht, diesen Code mitzuschreiben.
Und dann folgte die gnadenlose Konfrontation mit der Realität von heute.
Die Erkenntnis, dass wir in einer Arretierung leben.
Dass unsere Werkzeuge nutzlos gemacht wurden von dieser dunklen Allianz aus Oligarchen, Medien und Milizen.
Die die Gesellschaft aus reinem Eigeninteresse eingefroren haben.
Ja.
Und schließlich haben wir uns Blütenreins Architektur der Lösungen angeschaut. Die pendelt ja völlig verrückt zwischen Antike und radikaler Avantgarde.
Die Infektion des Widerstands mit dem platonischen Eros.
Diesem rasenden metaphysischen Hunger nach Wahrheit.
Und die bewaffnete oder zumindest strukturell hochgradig wehrhafte Umsetzung dieses Hungers.
Durch eben diese Wachsamkeitskomitees, die den Server-Admins die Kontrolle wieder entreißen sollen. Ares Blütenrein liefert uns hier definitiv kein kuscheliges Reformprogramm.
Absolut nicht. Es ist der theoretische Bauplan für einen totalen Systemreset.
Es ist ein Dokument, das den Leser zwingt, seine eigene Passivität zu konfrontieren, oder?
Ja, es lässt diese bequeme Ausrede einfach nicht gelten, dass man ohnehin nichts ändern könne.
Und das ist genau der Punkt, an dem dieser Deep Dive jetzt direkt in deinen Alltag überschwappt.
Mhm.
Wenn du das nächste Mal Nachrichten konsumierst oder wenn du in deinem Job Entscheidungen triffst oder dich einfach nur über die politische Lage ärgerst, frag dich selbst mal, welche Rolle spielst du eigentlich auf diesem Server?
Bist du nur ein NPC?
Hast du akzeptiert, dass die soziale Plastik von unsichtbaren Eliten geformt wird? Und versuchst du nur noch innerhalb dieser vorgegebenen, eingefrorenen Mauern irgendwie klarzukommen?
Oder spürst du diesen Eros, diesen inneren Widerstand,
der dich dazu drängt, selbst wieder aktiv als Entwickler aufzutreten und den Code umzuschreiben? Dieses Dokument stellt echt die harte Frage nach deiner eigenen Autonomie.
Das tut es, ja.
Aber, und das will ich zum Schluss noch mitgeben, es zwingt uns auch zu einer extrem unbequemen Schlussfolgerung.
Oh, okay.
Ja, eine, die wir aus Blütenreins Konzept der objektiv-idealistischen Schönheit ziehen müssen. Stell dir mal vor, dieser Reset gelingt tatsächlich.
Okay, die Oligarchen sind vertrieben.
Genau, die Komitees haben die Serverrechte zurückerobert. Und jetzt stehen wir alle wieder vor diesem riesigen, weichen Klumpenton.
Alle dürfen wieder formen.
Richtig. Aber Blütenreihen geht ja davon aus, dass es eine objektive Schönheit gibt, der wir alle entgegenstreben sollten.
Ja.
Aber was passiert, wenn du anfängst zu bauen und deine ganz persönliche Vorstellung von einer schönen Gesellschaft ist vielleicht chaotisch oder laut oder ein bisschen asymmetrisch? Oder sogar egoistisch. Was, wenn dein gesetzter Block so gar nicht in diesen platonischen Masterplan der Comrades passt?
Eine sehr gute Frage.
Wenn diese Wachsamkeitskomitees wirklich die eiserne Exekutive der Ästhetik sind, ab welchem Punkt betrachten sie dich dann nicht mehr als legitim Mitkünstler?
Sondern vielleicht als einen Fehler im System?
Genau. Als einen Fehler, der von ihnen wegmoderiert werden muss. Wer kontrolliert am Ende diese Komitees, wenn sie entscheiden müssen, wessen Kunstwerk es überhaupt wert ist, existieren zu dürfen?
Das ist ein Gedanke, der wirklich nachhallt.
Darüber solltest du nachdenken, wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, die Welt nach deinen eigenen Vorstellungen formen zu wollen. Bis zum nächsten Mal.